Hello World zu Still Thinking About. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wen ich heute da habe, denn ich habe niemand geringeren als den geheimen MVP dieses Podcasts zu Gast. Denn diese Frau ist nicht nur für eine der wichtigsten Folgen dieses Podcasts verantwortlich, sondern sogar für die letzten 4 Folgen ist sie federführend verantwortlich. Und diese Frau hat mir sogar bei meiner Bachelorarbeit geholfen, das heißt, sie hat mir sogar bei meiner Zukunft geholfen. Es ist nämlich niemand Geringeres als Alina Bauer von Webedia. Hallo Alina.
Hallo. Danke für die Worte. Das liegt ja nicht nur an mir, ich habe ja quasi immer nur vermittelt. Das sind ja auch meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die das denn möglich gemacht haben.
Du hast aber auch sehr viel dazu beigetragen, weswegen ich dir wirklich unendlich dankbar bin. Und vor allem, ich meine, das ist ja dein erstes Mal, dass du in einem Podcast bist, oder?
Ja, tatsächlich schon.
Deswegen versuchen wir, das wirklich ein schönes erstes Podcast-Mal für dich zu machen. Deswegen haben wir auch gleich 2 Themen ausgesucht, in denen du dich sehr gut auskennst. Denn du bist ja PR-Managerin bei Webedia.
Ja.
Deswegen ist unser erstes Thema auch Public Relations. Und ich würde auch gleich damit gerne anfangen, dass du uns erklärst, was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Public Relations und Marketing?
Ich glaube, da kommt es immer darauf an, wen du fragst. Für mich persönlich ist PR eigentlich die reine Weitergabe in schöner Form von Informationen an Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Also ob ein Unternehmen oder eine Person jetzt ein neues Produkt auf den Markt gebracht hat, ob es da eine Personalmeldung gibt, ob irgendein Event ansteht. Das verbreitet man halt auf den unterschiedlichsten Kanälen, ob das jetzt Social Media ist oder durch eine Pressemitteilung oder durch ein Interview, was man versucht zu organisieren. Also ganz viel Informationsweitergabe eigentlich, aber halt an Journalistinnen und Journalisten und nicht direkt an die Zielgruppe, sondern da ist immer noch dieser Vermittler quasi zwischen. Und Marketing ist für mich eher, da ist Geld involviert. Ist für mich auch immer ein bisschen, man hat mehr Freiraum, weil man halt nicht an Journalisten und Journalisten gebunden ist. Habe ich gerade Journalisten und Journalisten gesagt? Ja, eine Journalistinnen und Journalisten gebunden ist. Da kann man irgendwelche Publicity-Stunts machen. Ich weiß nicht, da kannst du Premieren veranstalten. Du kannst irgendwelche Installationen aufbauen. Also man ist da meiner Meinung nach viel kreativer und hat aber mit den Medienvertreterinnen und Medienvertretern nicht so viel zu tun. Und das ist für mich wirklich der größte Unterschied, der da ist, dass das eine das Arbeiten mit Medien ist und das andere so ein bisschen freier. Das ist jetzt natürlich keine sehr professionelle Definition von den beiden Sachen, sondern eher meine Interpretation davon.
Also ich persönlich finde das eine sehr, sehr gute Interpretation.
Danke.
Ich habe auch eine und würde deinen Take gern darauf hören, weil ich habe ja Technikjournalismus und Public Relations studiert, wo du mir ja bei der Bachelorarbeit sogar geholfen hast, indem du mir weitere Kontakte vermittelt hast. Und zwar, die Definition von und dem Unterschied PR und Marketing ist, Marketing versucht wirklich einen Kaufanreiz bei der breiten Masse auszulösen. PR hingegen versucht, ein positives Bild einer Marke im öffentlichen Diskurs darzustellen oder aufzubauen. Soweit die akademische Definition.
Finde ich jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Wobei natürlich letztendlich, gut, PR will vielleicht nicht immer verkaufen, aber doch, das ist ja am Ende das auch, was du möchtest. Also du möchtest ja Aufmerksamkeit für dein Produkt, dein Unternehmen, damit du mehr Gewinn hast letztendlich.
Am Ende des Tages ist eigentlich die Antwort auf jede Frage
Geld.
Wegen dem Geld.
Ja.
Mein Tipp für Vorstellungsgespräche, wenn Sie fragen, warum wollen Sie bei uns arbeiten, sagt einfach, wegen dem Geld.
Ja, seid ehrlich.
Ja, allerdings, ich hab nicht den größten Erfolg bei Bewerbungsgesprächen, deswegen hört am besten nicht auf mich.
Ich kenne das, ja.
Kommen wir weiter, weil du bist ja PR-Managerin bei Webedia und könntest du, damit die Leute dich etwas besser kennenlernen, für welche Departments bist du zuständig, welche Aufgaben hast du und vielleicht sogar für welche Redaktionen bist du zuständig, weil Webedia, dazu gehören ja solche Redaktionen wie die GameStar, mein MMO, GamePro Movie Pilot. Das heißt, falls du da sogar irgendwie einen Zuständigkeitsbereich hast, könntest du uns den erklären?
Genau, also ich bin tatsächlich für alle unsere Marken zuständig. Also da gehört ja auch noch Filmstarts zu, da gehört unsere Live-Event-Kommunikationsagentur Flimmer dazu, unsere Influencerinnen, Agenturen und Managements Flow Forward und Alliance. Und immer, wenn die irgendwelche News haben, die es zu berichten gibt, dann in den besten Fällen sagen sie mir das dann direkt. Und dann überlege ich gemeinsam mit denen, was können wir daraus machen? Ist das nur für LinkedIn geeignet zum Beispiel? Lohnt sich da auch eine Pressemitteilung? Wäre da ein Interview sinnvoll, ein Gastbeitrag? Also ich versuche quasi immer, die Neuigkeiten, die es bei Webedia gibt, in die Welt herauszutragen über die unterschiedlichsten Kanäle. Das ist das eine. Dann natürlich Aufmerksamkeit für die Marken und Webedia allgemein steigern. Zum Beispiel sowas wie eine Podcast-Folge mit unseren Kolleginnen und Kollegen oder ein Speaker-Slot auf einem Event. Also ganz viele unterschiedliche Sachen. Dann haben wir jetzt vor 2 Jahren noch Webedia Connects gegründet, was eine Webinar-Reihe ist.
Ich war auch schon bei einem da bezüglich.
Bei dem Podcast, bei der Podcast-Folge warst du angemeldet, ne? Genau. Und das sind halt immer Webedia-Expertinnen und Experten und Externe noch, die zu den unterschiedlichsten Themen sprechen. Also meine Aufgabe ist einfach, auf unsere Marken und auf Webedia allgemein aufmerksam machen. Über die unterschiedlichsten Wege.
Das heißt, wenn ihr einen Text bezüglich Webedia lest, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der von dir stammt, oder?
Also wenn der in irgendwelchen Medien publiziert worden ist, dann ja.
Ich würde jetzt noch gern an den Beruf der PR-Managerin etwas herantreten. Und zwar, was müssen PR-ManagerInnen für den aktiven Beruf mitbringen? Also an Wissen oder Eigenschaften, sowas wie zum Beispiel, sie müssen belastbar sein oder sie müssen gut vernetzt sein.
Ich glaube, das kommt immer darauf an, wo man arbeitet, ob man in einer Agentur arbeitet oder im Unternehmen. Aber allgemein würde ich sagen, man arbeitet halt natürlich sehr viel mit Menschen. Also man muss ja die Ideen an die Journalistinnen und Journalisten herantragen. Man muss die Informationen aber auch erstmal kriegen. Das heißt, man muss auch irgendwie teamfähig sein und mit denen auch kommunizieren können. Also ich glaube, Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt, den man haben sollte, also den man mitbringen sollte. Gut Kommunikation, Teamfähigkeit. Und es ist tatsächlich auch sehr viel Schreiben, egal ob das jetzt irgendwelche Social-Media-Postings sind oder Pressemitteilungen. Oder auch, dass man Gastbeiträge nochmal Korrektur liest. Deswegen, man sollte auch gut schreiben können. Und im Idealfall ist man natürlich auch noch kontaktfreudig. Also wenn man auf Events ist, weil es passiert ganz viel durchs Netzwerken. Wenn du ein gutes Netzwerk an Journalistinnen und Journalisten hast, dann bist du schon mal besser aufgestellt, als wenn du keins hast. Wie gesagt, das ist der Idealfall. Ich habe auch schon von einigen gehört und mir geht es da nicht anders, dass denen das schwerfällt, auf Events, auf Leute zuzugehen. Aber das ist auf jeden Fall Teamfähigkeit. Man sollte kommunikativ sein. Oh, und man sollte Geschichten sehen. Also nicht einfach nur, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich habe einmal ein Interview. Da war ein Influencer bei uns neu im Flow Forward Management, Varion. Der war da ganz neu. Und da war die News nicht, Varion ist neu im Management bei uns, sondern die Überschrift von diesem Interview war dann irgendwie vom Handwerker zu 1,5 Millionen Views auf YouTube oder so. Also man muss halt immer einen interessanten Spin finden noch bei Geschichten.
Du hast auch gerade eben angesprochen, also davor, dass eben manchen das Networking schwerfällt, beziehungsweise es gut ist, wenn man ein gutes Netzwerk hat. Und zwar, du hast ja mal selber gesagt, dass dir Smalltalk und Networking etwas schwerfällt. Ja. Und das würde ich jetzt gerne mal ansprechen. Und zwar erstmal, ist es wichtig, in der PR beziehungsweise im B2B-Bereich Smalltalk führen zu können? Und wie weit muss dieser eigentlich gehen? Also reicht es schon, wenn man fragt, wie geht es dir? Oder würdest du dann sagen, hey, wenn ich jetzt über eine Nahtoderfahrung mit dir spreche, dann geht das eindeutig zu weit.
Das ist auch immer meine Frage, deswegen bin ich da nicht so gut drin. Also über Nahtoderfahrung würde ich tatsächlich nicht sprechen. Aber wie geht's dir, ist für mich jetzt, weiß ich nicht. Was soll man auf die Frage antworten? Da sagt doch niemand, oh, heute habe ich jetzt nicht so einen guten Tag gehabt. Also die Frage alleine finde ich schon immer ein bisschen schwierig, weil die meisten Leute da einfach nur drauf sagen, gut und dir?
Deswegen, ich plädiere dafür immer, seid einfach ehrlich. Also, wenn es euch schlecht geht, dann sagt es so, weil sonst, als wenn wir jetzt, keine Ahnung, im privaten Kontext irgendwie reden würden und jemand mich fragen würde, wie geht's dir und es geht mir halt nicht gut, dann würde ich keine Maske tragen wollen. Dann würde ich sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut und in der Hoffnung, dass die Person entweder ein bisschen Respekt hat und sagt, okay, vielleicht würde ich dich jetzt nicht sehr beanspruchen oder vielleicht in der Hoffnung, dass sie einfach mal reden will. So, weil dann, dass die Leute ein bisschen mehr auf sich achten, weil ich glaube, die aktuellen Zeiten oder seit fast 2 Jahren sind ein bisschen anstrengend für alle. Da muss man ein bisschen mehr Rücksicht auf sich nehmen. Aber
Voll.
das sind meine
Nee,
zwei Stamps dazu.
bin ich bei dir. Würde ich noch welche drauf tun. Also, weil ich glaube, so eine Maske tragen ist auch. Also, ich meine jetzt nicht die Maske, die wir eh seit 2 Jahren tragen, sondern was du gesagt hast, dass man einfach seine Gefühle versteckt. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig auf Dauer. Aber zum Smalltalk, also, es ist halt wichtig, wenn du auf Events bist. Du musst ja mit den Leuten irgendwie ins Gespräch kommen. Du willst ja Beziehungen mit denen aufbauen. Und es geht natürlich besser, wenn du mit denen einmal schon wirklich gesprochen hast. Und ich meine jetzt nicht nur übers Telefon und dadurch, dass du den E-Mails geschrieben hast, sondern dass sie dich auch wirklich mal kennengelernt haben. Aber was den Smalltalk angeht, ich stelle sehr viele Fragen, muss ich dazu sagen. Also ich würde dich eigentlich ständig jetzt auch zurückfragen, aber ich halte mich zurück. Aber ich weiß dann halt auch nicht, wie privat kann man da jetzt werden? Also natürlich soll man nicht das Privateste überhaupt ausplaudern, aber dürfte es jetzt nur um die Arbeit gehen oder nicht? Das kommt wahrscheinlich auch immer auf die Person an, mit der man sich unterhält, würde ich denken.
Also mein Tipp ist, bereitet euch so eine Frage vor, wo ihr wisst, die Person müsste eigentlich nur so eine Sache nennen. Und dass ihr daraus gleich viel schließen könnt. So, und das muss jetzt nicht unbedingt auf die Antwort sein, es kann auch sowas sein wie sie zum Beispiel antwortet. Ich glaube, ich mache das immer zum Beispiel ganz gerne, dass ich Leute frage, was ihr Lieblingsdinosaurier ist, weil das ist eine Frage, wo selten die Leute antworten mit, ich mag den Tyrannosaurus Rex, sondern die Leute reden dann immer so ein bisschen drumrum oder die lachen oder die sind dann ernst oder meinen, ah, ich kann das nicht irgendwie so beantworten. Ich habe das zum Beispiel mal bei einem Vorstellungsgespräch angewandt. Und da hat der Typ, mit dem ich gesprochen habe, dann erzählt, dass er jetzt ein Kind hat und deswegen diese Dino-Phase nachholen kann. Und sind wir darüber ins Gespräch gekommen, was dazu geführt hat, dass er mich sympathischer einfach fand.
Und das machst du dann einfach, also das würdest du auf dem Event auch machen, wenn da jetzt zum Beispiel irgendwie der Redefluss nicht so ist, dann würdest du in die Pause reinfragen, sag mal, was ist denn dein Lieblingsdino eigentlich?
Ich würde das machen, aber ich glaube, ich bin auch ein
Echt?
bisschen. Ich bin aber auch da mehr so von der Journalistenseite aus und weniger von der PR-Networking-Seite. Deswegen würde ich mir sagen. Was habe ich schon zu verlieren?
Und was ist dein Lieblingsdino?
Eindeutig der Stegosaurus. Er ist wirklich der schönste Saurier, der schlauste. Die Knochenplatten, die haben sie ja benutzt zum Kommunizieren auch.
Halt,
Paläontologische
sind das die
Erkenntnisse.
mit dem, mit dieser Kro
Die mit
Welcher ist
den
das?
Knochenplatten über den Rücken,
Ach,
die vier.
die! Oder war ja auch bei In einem Land vor unserer Zeit.
Ja, da waren die alle. Ich kann den Film, den ersten, der ist echt schwer für mich anzuschauen, weil der Anfang einfach super
So
sad ist und
traurig, ja.
ich weine sehr schnell.
Ja, das kann ich verstehen.
Plus nochmal, ich habe ein emotional Support-Stofftier in Form eines Stegosaurus.
Ich glaube, den hat meine Schwester. Hast du den von Ikea?
Nein, von einer Seite namens. Ich kann gerne Werbung für die Seite machen, weil ich sie sehr mag. Die heißt Kawaiis. Die machen Anxiety und super fluffy Stofftiere in allen möglichen Formen. Ich habe meiner Ex-Schwägerin so ein riesiges Brot gekauft, was irgendwie gesagt wurde, was so wie ein Still-Schwangerschaftskissen irgendwie ist. Ich, der Schlafstörung hatte, ich habe immer, wenn ich mit diesem riesigen Brot gekuschelt habe, welches ich habe dieses Kuscheltier Brot Rigo genannt. Wirklich, selbst ich konnte da schlafen.
Hättest du dir vielleicht selber auch eins kaufen sollen?
Ja, im Nachhinein. Vielleicht hole ich mir noch irgendwie so ein riesiges Alpaka oder so einen riesigen Langhals als Stofftier einfach nur zum Schlafen.
Das wäre auch cool.
Das Blöde ist, die Lieferzeiten sind extrem lange da.
Ja, aber da ist Vorfreude, ne? Ist die schönste Freude. Meine Schwester hat sich mal Sachen bei IKEA bestellt, unter anderem einen Kissenbezug. Ich glaube, sie hatte 3 Sachen bestellt. 2 Sachen sind angekommen, der Kissenbezug nicht. Dafür ist so ein kleiner Plüschdino angekommen bei ihr. Und das Lustige war, wenn man den so am Bauch umgekrempelt hat, dann war das ein kleines Ei und den hat sie jetzt tatsächlich behalten. Der hängt jetzt an ihrem Bett und heißt Spikey.
Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich hatte ein Hundstofftier namens Spikey, weil der Hund meiner Oma hat Welpen mal geworfen und der letzte der Welpen, der noch da war, sein Name war Spikey und deswegen habe ich ein Stofftier als Kind nach ihm benannt.
Aber den Hund hast du nicht bekommen?
Leider nicht, leider nicht. Aber was ist dein Lieblingsdino?
Das ist eine gute Frage. Die kann ich dir nicht beantworten. Erstens wüsste ich gar nicht, wie die heißen. Doch, ich glaube, früher mochte ich die ganz gerne. Hieß der Ducky bei In einem Land vor unserer Zeit, der so ein
Das war
bisschen
diese
aufrecht
kleine.
geht?
Das war
Ja,
diese
der so
kleine.
süß redet.
Ah, ich glaube, warte, ich hab hier in meinem Arbeitszimmer das Poster aus die Sendung mit der Maus-Ausgabe über Dinosaurier. Ich glaube, das ist ein Iguanodon, könnte das gewesen
Ja,
sein.
das kann sein. Die fand ich klar. Also ich fand die Pflanzenfresser auf jeden Fall immer toller.
Okay, ich liebe es immer, wenn man abschweift in den Podcast-Folgen, aber wir müssen auch ein bisschen wieder zurückkommen. Wenn ihr mehr über Dinosaurier hören wollt, eine Folge, die du auch verantwortet hast, war mit Michael Graf von der Gamester über Dinosaurier.
Und ein bisschen über Podcast auch.
Ein bisschen. Sorry, dass ich gerade ein bisschen über Podcast rede, weil ich bin ehrlich mit euch, bei mir in meinem Umfeld ist gerade eine Menge Umschwung da und so Dinosaurier waren immer so ein kleiner Safe Space für mich, deswegen danke, dass wir über Dinosaurier reden konnten. Ich fühle mich jetzt gerade sehr wohl.
Können wir auch noch länger machen. Ich glaube,
vielleicht nächstes
vielleicht
Mal.
nächstes Mal. Da weiß ich dann auch die Namen.
Auf jeden Fall zur nächsten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar geht es um die B2B-Sprache, weil wir nehmen natürlich immer an, weil Business to Business sehr seriös ist, dass auch ein seriöser Umgangston gepflegt wird. Aber jetzt mal aus deiner Erfahrung, aus deinen internen Erfahrungen, wie ist wirklich der Umgangston? Also begrüßt man sich da wirklich so mit sehr geehrte Damen und Herren oder sind da wirklich Leute, die mit so Hey Bruder, Hey Schwester sich ansprechen oder irgendwo dazwischen?
Meinst du per Mail oder persönlich?
Ich würde es jetzt einfach dir überlassen, so grundsätzlich einfach, wie dort der Umgangston ist.
Ich kann dir sagen, wie der Umgangston bei mir ist. Und ich schreibe sehr selten, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe aber auch mal ein Praktikum gemacht bei einer Redaktion in Wien für RTL. Und die haben uns gesagt, wenn man E-Mails anfängt mit Liebe anstatt mit sehr geehrte, dann ist da schon gleich mehr Nähe. Und seitdem mache ich das tatsächlich auch. Ich bin auch allgemein jemand, der lieber geduzt wird als gesiezt. Und sehr geehrte Damen und Herren, mache ich persönlich wirklich nur, wenn ich mich über das Unternehmen informiert habe oder das Gefühl habe, die sind sehr, weiß ich nicht, auf Formalien, heißt das Formalien schon, oder Formalitäten bedacht, dann mache ich sehr geehrte Damen und Herren. Aber sonst arbeite ich eigentlich immer eher mit Liebe und lieber oder wenn man sich dann auch besser kennt mit Hallo oder Hey und so kriege ich das eigentlich auch zurück tatsächlich.
Ich hatte es so gerade im Kopf, weil du meintest natürlich mit Liebe
Ach,
R,
in der
so
Ansprache,
das.
genau.
Ich hätte es aber irgendwie echt interessant gefunden, mal so eine Mail zu bekommen, wo einfach die erste Zeile ist so, Liebe, eine tolle Emotion. Und was ich auch für sie etwas Tolles habe, ist, das hat mal Leute irgendwie benutzt. Ich glaube, da würden sich mehr Leute freuen.
Ja, sorry, manchmal machen Sachen in meinem Kopf Sinn, aber ich spreche sie dann nicht aus.
Nein, das war gerade bei mir einfach, weil ich irgendwie die Möglichkeit dazu gesehen habe.
Ja, dann würde ich mich fragen, wie viel Rücklauf man da bekommen würde dann.
Ich würde auch wegen Rücklauf etwas fragen, und zwar, weil wir da auf zum nächsten Punkt übergehen, und zwar Networking. Hast du eigentlich so Tipps, so die Einsteigertipps, wie man effizient networkt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja jetzt seit 2 Jahren, dass da keine Events mehr sind. Und davor war ich 1,5 Jahre bei Webedia. Da war ich nie wirklich auf Events. Deswegen, ich bin da ja selber sehr schlecht. Also man soll wahrscheinlich, ich war letztes Jahr auf einem Sommer-Event. Da musste ich mich auch überwinden, da hinzugehen. Dabei war das nur ganz, also das war eher so, weiß ich auch nicht, wie sagt man. Das war jetzt nicht die Gamescom oder so, sondern da sind wirklich ein paar Leute nur eingeladen gewesen. Das war ganz informell. Und eine Person kannte ich da, zu der habe ich mich direkt an den Tisch gesetzt. Die saß da mit vielen anderen netten Studentinnen und Studenten und jungen Leuten. Da bin ich den ganzen Abend sitzen geblieben. Also wirklich. Und das ist halt komplett falsch. Man sollte wahrscheinlich mal rumgehen und Hey sagen, weil letztendlich waren da dann doch noch mehr Leute, die ich kannte. Da kann ich dir leider nicht sagen. Das muss ich selber noch lernen.
Wenn ihr irgendwie Tipps zum Networking habt, schreibt es in die Apple Podcast-Rezension.
Ja, hast du welche?
Also, ich würde da sagen, ihr müsst euer Publikum lesen. Also, merkt dann zum Beispiel, wenn der Person gerade unter Stress ist, dann merkt ihr, okay, ich sollte die vielleicht nicht unbedingt lange aufhalten. Merkt, ob sie locker ist, dann wisst ihr, könnt mit denen reden. Und wenn es eine größere Gruppe ist, versucht euch so ein bisschen dran zu hängen, anstatt irgendwie da mit dem Kopf voraus irgendwie versuchen, die Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen. Ich habe bezüglich des Netzwerks eine Frage noch, und zwar, ab wann zählt jemand als Teil eines Netzwerks? Weil zum Beispiel, ich habe auf LinkedIn 1500 Kontakte, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe 1500 Menschen in meinem Netzwerk, die ich immer anschreiben kann und irgendwie um Hilfe bitten kann oder für sowas, sondern da würde ich sagen, das ist ein Bruchteil davon. Also ab wann würdest du sagen, zählt jemand als richtiges Mitglied eines Netzwerks?
Das sind aber schwer Sachen. Also ab wann würde ich das sagen? Also ich würde das nicht sagen, wenn mir ein Journalist einmal auf eine E-Mail antwortet. Dann freue ich mich, dass der sich zurückgemeldet hat oder die. Aber da muss wirklich mehr Austausch sein. Da muss ich dann auch wissen, wenn ich der Person schreibe, dann kommt auch was zurück. Und nicht, oh cool, der oder die hat mir geantwortet. Weil das, dann ist ja noch keine Beziehung da. Also dann freue ich mich, dass die Person geschrieben hat, aber dann habe ich halt keine Gewissheit, dass dass die mich auch wiedererkennt. Also allein den Namen, wenn die meine E-Mail sieht und dann denkt, gut, Alina, antworte ich jetzt. Hat es die Frage beantwortet?
So ungefähr.
Also ich würde auch sagen, bei LinkedIn sind bei mir jetzt auch nur ein ganz geringer Teil, die ich zu meinem Netzwerk zählen würde.
Gehen wir weiter, und zwar, weil du bist ja für Wikipedia verantwortlich und dementsprechend auch für viele der Marken. Und deswegen, dazu gehört eben auch die Gamester. Und die Gamester hat, ich würde sagen, jetzt bisher einziges Videospielmagazin geschafft, den Mainstream zu erreichen. Also, dass auch Menschen die Marke kennen und etwas damit anfangen können, obwohl sie keine Videospiele spielen. Hat die PR- oder Marketingabteilung zu diesem Erfolg mitgeholfen?
Vor mir war niemand wirklich bei Wikipedia in der PR. Also da muss ich sagen, das macht es für mich definitiv einfacher, dass die Games da so bekannt sind und die Leute. Da habe ich meinen Teil nicht zu beigetragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war schon da, das haben die sich wirklich selber erarbeitet. Dadurch, dass da so ein reger Austausch mit der Community ist. Heiko zum Beispiel, der wird ja oft angefragt für Interviews. Der ist eigentlich auch bei jedem Interview tatsächlich dabei, egal wie groß das Medium ist. Und das finde ich richtig super. Und das würde ich mal behaupten, machen auch nicht alle. Die sagen dann irgendwann, nee, das ist mir zu klein. Und so ist Heiko oder aber auch viele von meinen Kolleginnen und Kollegen, die sind halt gar nicht so. Und das finde ich richtig toll. Und das hat sich die Gamester aber tatsächlich selber aufgebaut.
Ja, also Heiko, ich finde es echt cool, dass er in sehr vielen Interviews ist. Der war irgendwie, ich glaube, letztes Jahr so Juni, Juli rum in irgendeinem Podcast, irgendwie Still Thinking About oder so. Er war ziemlich gut, aber der Moderator war ziemlich laut und irgendwie nervig. So, ich komme irgendwie auf den Moderator nicht klar, aber er war als Gast sehr gut.
Ja, Heiko,
Auf jeden Fall kommt zur letzten Frage für das erste Thema. Und da kannst du jetzt wirklich aus deinem Erfahrungsschatz etwas erzählen, und zwar: Was waren deine größten Learnings, die du aus deiner Arbeit mitgenommen hast, die du wirklich erst gelernt hast, als du als PR-Agentin angefangen hast? PR-Managerin natürlich.
also das größte Learning, was ich gezogen habe, was wahrscheinlich selbstverständlich sein sollte, ist, dass man nicht immer der Chefredakteur oder die Chefredakteurin die wichtigste Person ist, sondern dass man wirklich gucken muss oder allgemein, dass man nicht einfach E-Mails an irgendeinen Verteiler rausschicken sollte, Pitches oder einfach nur, weil man mit der Journalistin oder dem Journalisten guten Kontakt hat, da einfach alle Themen hinballern, weil teilweise passt das gar nicht. Und das sind ja auch Menschen und die wollen ja auch, dass ihre Arbeit gewertschätzt wird. Und deswegen sollte man da schon zeigen, hey, ich lese das auch, was du machst. Und deswegen komme ich jetzt auch nicht mit irgendeiner Anfrage zu dir, die überhaupt nicht zu dir passt. Und das Gleiche ist mit Chefredakteuren und Chefredakteuren. Die haben nicht immer Zeit, das ist das eine. Und außerdem ist für die halt auch nicht alles wichtig da. Also das größte Learning war wirklich zu gucken, wer passt für mein Thema eigentlich?
Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Learning. Und ich würde dann jetzt auch zum zweiten Thema übergehen, was wirklich deine Leidenschaft ist. Und wenn ich mir angesehen habe, was du alles dementsprechend gemacht hast, würde ich sagen, das ist sogar fast schon Bestandteil deines Lebens. Denn das zweite Thema ist Reisen. Und du hast, als wir darüber geschrieben haben, hast du gesagt, an so vielen Orten warst du noch nicht. Dann hast du mir die Liste gegeben und ich dachte mir: Das ist laut deiner Definition wenig. Ich werde in meinem Leben so viele Orte nicht besuchen können.
Das glaube ich nicht. Das Ding ist halt, ich war erst auf zwei Kontinenten. Da gibt es Leute, die waren auf viel mehr Kontinenten als ich und in viel mehr Ländern auch.
Aber ich würde jetzt erstmal anfangen. Und zwar, woher stammt eigentlich deine Leidenschaft fürs Reisen?
Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ich sehe immer gerne neue Sachen. Ich lerne gerne neue Dinge auch kennen, neue Kulturen, neue Länder. Mir ist Deutschland manchmal auch ein bisschen zu langweilig, einfach. Und ich bin aber auch nicht gerne in einem Land doppelt. Also das mache ich mal. Zum Beispiel in England bin ich sehr, sehr gerne, weil es mir da gut gefällt. In Nepal bin ich auch öfter gewesen, weil ich das da so schön fand. Aber an sich sehe ich immer gerne neue Sachen. Ich weiß auch nicht. Ich finde, es ist auch sehr bereichernd, mal andere Perspektiven kennenzulernen, so abgedroschen das jetzt auch klingt. Aber das hat sich einfach entwickelt. Also es war auch noch nicht immer da, glaube ich. Das ist irgendwann einfach gekommen. Und ich glaube, viel durch mein Studium im Ausland und dann durch das Backpacking, was ich in Asien gemacht habe. Ich glaube, dadurch hat sich das so entwickelt, weil man da auch gesehen hat, boah, es geht halt auch anders als hier. Es ist nicht schlechter, ja?
Ich finde es einen wirklich sehr, sehr schönen Ansatz. Und jetzt einfach wirklich dich, Alina, direkt gefragt, welcher Ort hat dich am meisten nachhaltig geprägt?
Ort oder Land?
Weil du bist ja immer viel rumgereist, auch innerhalb des Landes, würde ich wirklich sagen, ich würde beides einfach sagen, welches Land und der Ort per se.
Wenn du jetzt muss ich noch mal was fragen. Wenn du sagst geprägt, meinst du nicht meinen Lieblingsort, sondern der, wo ich am meisten von
Also der.
mitgenommen habe?
Ja, also der dich wirklich verändert hat.
Okay, da kann ich jetzt keinen Ort an sich nennen. Da, also England. Da bin ich ja auch wieder hingegangen nach meinem Studium, weil ich einfach die Menschen, wie die da sind, wahnsinnig toll finde. Ich finde die Landschaft da sehr schön. Ich mag die Architektur gerne. Das hat mir sehr gut gefallen. Da möchte ich auch irgendwann nochmal wieder hin. Und Asien an sich. Asien an sich hat, also die drei Länder, wo ich da gewesen bin, haben mir wirklich gezeigt und auch die Leute, die da gereist sind. So wie es in Deutschland ist, so muss man das halt nicht machen. Das ist ein Weg, sein Leben zu leben. Aber da habe ich wirklich gesehen, man muss nicht fürs Arbeiten leben, sondern man kann auch arbeiten, um dann leben zu gehen. Ich habe da zum Beispiel einen kennengelernt, der hat immer in irgendwelchen Callcentern oder so gearbeitet, hat da Geld verdient und sobald er Geld zusammen hatte, ist er halt losgereist. Und auch die Leute, die da nicht so viel Geld haben. Ich habe einmal so eine Zugfahrt gemacht, um guck, ich weiß nie, ob die jetzt Yangon heißt oder Yangon, die Hauptstadt von Myanmar. Weißt du auch nicht? Nee, ich auch nicht. Da habe ich jedenfalls so eine 2,5-stündige Zugfahrt, glaube ich, gemacht. Der Zug fährt einmal komplett um diese Stadt rum. Da sind Leute zugestiegen, also irgendwann ist das halbe Zugabteil ausgestiegen, weil andere Leute eingestiegen sind, die riesige Taschen einfach voller. Was war denn das? Das sah aus wie Spinat, dann andere, die hatten irgendwelche langen Gräser. Also, und die haben das halt am Ende auf irgendeinem Markt verkauft, was hier nie möglich gewesen wäre. Und du bist da auch, ich habe Leute gehört, also Touristen haben die Zugfahrt halt einfach gemacht, um was zu sehen. So, obwohl auf der Zugfahrt nichts passiert ist, aber du bist halt auch an den ärmsten Teilen von der Stadt da vorbeigefahren. Und einige Leute hat das so mitgenommen, diese Armut. Und ich habe das gesehen, habe gedacht, boah, die haben wirklich nicht viel, aber die sehen nicht unglücklich aus. Also die sehen eher gelangweilt aus. Und das hat für mich das auch nochmal gezeigt. Die haben vielleicht nicht so ein luxuriöses Leben wie hier, aber das heißt nicht nur, weil man wenig Geld hat, dass man unglücklich sein muss.
Okay, da hast du, weil die, wir kommen gleich auf deine Orte in Asien zu sprechen. Davor aber noch ein kleiner Einschnitt, den ich gerne fragen will, weil natürlich die Pandemie hat uns in so ziemlich allen Lebenslagen getroffen. Und wie hat sich deine Reiselust seit Beginn der Corona-Pandemie verhalten oder vielleicht sogar verändert?
Meine Reiselust hat sich gar nicht verändert. Also ich plane immer noch, irgendwann mal eine Auszeit zu nehmen und dann wieder zu reisen. Also ich würde gerne nach Südamerika mal, aber es geht jetzt halt gerade nicht. Also ich habe dann halt mehr Sachen in Deutschland besucht, aber nicht, weil ich das unbedingt wollte, sondern weil ich halt irgendwas machen wollte und nichts anderes ging.
Kannst du uns schon sagen, welcher Ort es sein wird in Südamerika? Weil Südamerika ist ja sehr groß und auch sehr divers, glücklicherweise.
Ja. Ich würde auf jeden Fall gerne nach Kolumbien, weil der Lebensabschnittsgefährte von meiner Oma hat da gewohnt als kleines Kind. Die sind im Zweiten Weltkrieg dahin geflohen und dann hat er mehrere Jahre da gelebt und hat immer von Kolumbien erzählt, wie toll das da ist. Der ist jetzt leider schon ein paar Jahre tot, aber das möchte ich einfach mal sehen, obwohl das natürlich nicht mehr das Gleiche ist wie zu der Zeit, als er da gelebt hat. Aber da möchte ich gern hin. Ich würde gern nach Chile auf jeden Fall. Ich würde gerne nach Peru. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber das ist das, wo ich als nächstes gern hinwollen würde.
Dazu kommen wir bestimmt noch, was dein Wunschurlaub sein wird. Aber von Südamerika machen wir einen sehr großen Sprung nach Asien, weil du hast ja gesagt, du warst in Asien und Europa sehr viel und wir fangen erstmal mit Asien an, weil es einfach weniger Spots sind. Und zwar, du warst in Vietnam, Nepal und Myanmar Backpacking. Und wie können wir uns das vorstellen? Also war das wirklich nur du, vielleicht mit FreundInnen und ein Rucksack und ihr seid von Ort zu Ort gereist?
Nee, das war ich mit einem Rucksack tatsächlich. Und ich habe da dann Leute kennengelernt. Meine Schwester, die hat das vorher vor mir gemacht, eine ähnliche Reise. Und die hat gesagt, dein Rucksack wird irgendwann dein Zuhause, weil der ist halt überall mit dir. Also der kommt am Flughafen mit dir an, der ist im Hostel mit dir. Und das ist auch wirklich so. Also ich hatte tatsächlich einen Rucksack, ich weiß gar nicht mehr, wie viel da reingepasst hat. Also es war nicht so ein langer, sondern eher den konntest du von oben aufmachen. Der war winzig im Vergleich zu denen, den die anderen Leute da hatten. Genau, und dann bin ich halt immer in der Hauptstadt angekommen. In Nepal ist das dann Kathmandu gewesen. Und von da habe ich dann halt geguckt, was ich mache. Da habe ich meistens, also ich habe immer in Hostels geschlafen, dann halt auch in Mehrbettzimmern. Und da hast du immer Leute kennengelernt, weil in Asien gehen ja, also da sind ja wahnsinnig viele Backpacker, die da unterwegs sind. Und dann habe ich halt teilweise geguckt, was die machen, hatte so ein paar Tipps von meiner Schwester, was sie gemacht hat, und habe halt auch geguckt, was ich selber machen möchte. Und dann hast du dich informiert, wann der Bus gefahren ist. Und dann hast du das halt einfach gemacht. Also das war wirklich so ein bisschen ein in den Tag hineinleben, und die größte Sorge, die du dir machen musst, ist, wo gehe ich heute Abend essen? Also
Also,
das war ganz viel Freiheit.
okay, wegen dem Rucksack, weil das ist ja natürlich ein integraler Bestandteil vom Backpacking. Kannst du uns sagen, was da alles drin war?
Nicht so viel. Ich hatte ein
Wow.
paar.
Wow, also, weil ich denke mir, du bist auf Reisen und du sagst einfach, nö, ich nehme einfach nur so eine Handvoll Sachen mit. Ich denke mir, wenn ich Backpacking gehen würde, hoffentlich irgendwann mal, ich glaube, ich würde eine halbe Wohnung mitnehmen aus Angst.
Ja, du musst es halt auch immer da wieder reinkriegen, ne? Also ich hatte tatsächlich, gut, vielleicht sagen andere Leute auch, das ist viel. Ich hatte zwei Paar Sandalen mit, die habe ich mir ständig reparieren lassen, als ich da war, weil die so kaputt gelatscht waren irgendwann. Ein paar Laufschuhe für lange Wanderung. Ich glaube, zwei Paar Leggings, weiß ich nicht. Zwei Pullover, drei T-Shirts, eine kurze Hose. So. Und dann natürlich noch die ganzen Sachen, die man fürs Bett braucht, was zum Schlafen. Tagebücher hatte ich dabei. Also ich habe und mir auch immer wieder Notizbücher gekauft. Ich habe tatsächlich jeden Tag in dieses Notizbuch reingeschrieben, einfach um das alles festzuhalten. Und ein Tablet hatte ich noch dabei, was ich am Ende gar nicht genutzt habe, aber ich habe gedacht, da kann ich besser Flüge mitbuchen als mit meinem kleinen Handy. Und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Also es ist wirklich wenig gewesen, weil der Rucksack, wie gesagt, auch nicht so groß war. Und ich hatte auch keine Lust, so viel zu tragen.
Was mich hier interessiert, wo hast du dann immer geschlafen? Also hast du dir Airbnbs gemietet, Hostels, Hotels, vielleicht einfach sogar einfach in der Wildnis gecampt?
Immer im Hostel. Beziehungsweise, als ich tracken war in Nepal und Myanmar, da gab es so Teahouses, also da hat man dann bei Familien geschlafen auch. Die hatten dann entweder Gästezimmer oder irgendein Zimmer bei sich in der Wohnung fertig gemacht, aber ich habe nie im Hotel geschlafen, weil, also dieses ganze durch Asien Backpacken, das ist für mich auch kein Urlaub gewesen. Das ist für mich ein Abenteuer gewesen, das ich einfach machen wollte. Und da brauchte ich jetzt nicht Luxus, und ich wollte auch nicht was mit den Leuten zu tun haben, die in irgendwelchen Hotels dann absteigen. Also, nee. Deswegen ist es immer Hostel oder halt bei Familien gewesen.
Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz auf jeden Fall. Was mich selber am meisten natürlich interessiert ist, wie viel hast du dafür eigentlich gezahlt, wenn du das verraten willst?
Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also ich glaube, ich hatte 6.000 oder 7.000. Also ich habe das unter anderem gemacht. Ich habe da gerade bei der Arbeit meinen Vertrag auslaufen lassen, habe da eine Zeit lang keinen Job gefunden. Dann hat meine Schwester das, wie gesagt, gemacht. Die kam da mit Fotos und Geschichten von ihrer Reise zurück. Das war im Dezember, zu Weihnachten kam sie wieder. Da habe ich gedacht, boah, das musst du auch machen. Und dann habe ich halt direkt für Anfang Februar meinen Flug gebucht, musste mich dann schön durchimpfen lassen innerhalb von 4 Wochen. Und ich habe gedacht, ich habe jetzt Zeit, ich habe keinen Job, ich habe aber Geld auf dem Konto. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und am Ende hatte ich tatsächlich auch noch Geld übrig. Also, weil das ist ja alles, das ist für die Leute da Kacke, aber für uns ist das super. Der Wechselkurs ist so schlecht, dass da alles so billig ist. Einfach.
Ja,
Aber was genau ich da bezahlt habe, weiß ich nicht, 5.000 € oder so oder 4.000. Kann auch weniger gewesen sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und ich habe oft Flüge umgebucht, und das ist ja das Teuerste.
das ja auch, also wegen dem Ganzen dort, zum Aufnahmezeitpunkt sind zwei sehr gute Freunde von mir in Thailand unterwegs und ich sehe es immer in der Instagram-Story oder wenn sie mir schreiben, die leben ihr bestes Leben und die müssen nicht wirklich viel Geld dafür ausgeben.
Ist so.
Für Asien und das Thema Backpacking eine letzte Frage. Würdest du es wieder machen?
Immer. Also ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem auch, das ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, aber eine Doku gesehen über ein Paar, das von 2013 sind die los, lief jetzt auf Dreisat, falls du die auch gucken willst, die heißt irgendwie weit in 3,5 Jahren zu Fuß um die Welt oder so. Und die haben gesagt, wir trampen oder laufen so weit nach Osten, dass wir vom Westen wieder nach Hause kommen. Und die haben halt ein Zelt gehabt, die haben getrampt, die haben riesige Wasserflaschen immer getragen, weil du kannst ja auch nicht überall das Wasser trinken. Und da habe ich richtig Lust zu bekommen, das auch zu machen. Einfach zu sagen, gut, ich nehme jetzt 5.000 Euro und wenn die leer sind, dann ist es halt durch. Dann muss ich zurück. Aber bis dahin lauf oder trampe ich so weit, wie ich kann. Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und Thailand wäre zum Beispiel auch gar nicht so meins, weil mir das schon wieder zu touristisch ist.
Kann ich
Obwohl das da
verstehen.
super lecker Essen geben soll und auch super schöne Landschaften, aber das ist halt nicht das Gleiche für mich. Das wäre dann wieder Urlaub.
Kann ich absolut verstehen. Und ich würde das auch den Sprung machen von Asien jetzt nach Europa, wo du sehr viel gemacht hast. Und zwar erstmal angefangen, du hast im Ausland studiert und gearbeitet. Du hast ja deinen Bachelor in Österreich und deinen Master in England gemacht. Wie kam es dazu, dass du im Ausland studiert hast und wie genau lief das alles ab, also von der Organisation, von den Vorlesungen, den Klausuren, dem Wohnen her?
Also nach meinem Abi wusste ich nicht, was ich machen soll. Und alle haben immer gesagt, geh ins Ausland, da werden dir ganz neue Welten eröffnet. Also bin ich dann als Au-pair nach Irland gegangen. Da war ich dann für 8 oder 9 Monate und habe mich auf Unis in Deutschland beworben. Ich bin in der Schule aber sehr faul gewesen, weswegen ich in Deutschland nur in einer Uni angenommen worden bin. Und meine Schwester kam dann auf die Idee, lass uns doch nach Wien gehen. Da ist unser Vater, der war Lehrer, immer auf Klassenfahrt gewesen, hat so von der Stadt geschwärmt. Und dann habe ich gedacht, gut, Deutschland finde ich sowieso irgendwie langweilig. Dann nehmen wir Österreich, da sprechen die zwar Deutsch, aber ist schon okay. Und so bin ich dann nach Wien gekommen. Und ich bin tatsächlich von meiner Au-pair-Zeit nach Hause geflogen und eine Woche später mit meiner Zwillingsschwester nach Wien geflogen, damit wir uns immatrikulieren können an der Uni. Wir haben uns da schon Wohnungen angeguckt. Das war im August und ich glaube, im September oder Oktober sind wir da dann hingezogen.
Wow, also ich weiß halt selber, wie sehr der Berliner und der Münchner Wohnungsmarkt, wie sehr die Hölle sind und dass du da innerhalb von einem Monat eine Wohnung gefunden hast, grenzt
Ja,
an ein Wunder.
da kann ich dir aber auch sagen. Wir sind innerhalb der ersten 2 Jahre, 2 Jahre, warte, von Oktober 2010 sind wir hingezogen, Februar 2012 sind wir in unsere letzte Wohnung gezogen. Davor sind wir, wenn ich jetzt nichts vergesse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Mal umgezogen. Ja, weil wir hatten ganz am Anfang, als wir da hingegangen sind, haben wir so eine Wohnung bekommen mit Riesenbalkon. Ich glaube, die war 80 Quadratmeter groß. Die hat irgendwie 500 € gekostet oder so. Von Bekannten von meiner Mutter, die zu der Zeit im Ausland gewesen sind. Und dann hatten wir halt diese fancy Wohnung. Und ich glaube, dann haben wir uns 20 Wohnungen oder so angeguckt und haben dann bei diesen ganzen Wohnungen gesagt, die sind ja teurer, aber die sind viel kleiner, die haben keinen Balkon, die sind mega alt. Nee, das machen wir doch nicht. Und dadurch sind uns richtig viele Wohnungen einfach durch die Lappen gegangen, quasi, weil wir halt von dieser Wohnung die komplett unrealistische Preisvorstellung hatten davon, wie das in Wien ist. Und dann haben wir teilweise kurz vor knapp, also ich weiß noch einmal, da haben wir gesagt, habe ich bei einer Freundin gefragt, ob wir da unsere Sachen abgeben können, und ob wir da schlafen können. Das war, glaube ich, 2 Tage, bevor wir aus der Wohnung raus mussten. Da wollten wir die Sachen dahin bringen und dann haben wir eine andere Wohnung gefunden. Aber das waren teilweise auch bei der einen Wohnung hatten wir keinen Staubsauger. Wir wussten nicht, wie die Waschmaschine funktioniert. Das war so ein Ofen mit Feuer. Deswegen haben wir die ganze Zeit den Ofen nicht nutzen können. Wir haben unsere Wäsche mit der Hand gemacht. Dann bei der einen Wohnung hatten wir eine Matratze, ein Bett, 2 Stühle und einen Tisch. Da haben wir uns aber mega über die Küche gefreut, dass wir endlich wieder den Ofen benutzen konnten. Aber da haben wir auch gedacht, die Leute, die müssen denken, Alter, die beiden, die müssen wirklich verzweifelt sein, dass die in diese Wohnung ziehen, wo nichts drin ist, für 2 Monate. Das heißt, die kaufen sich auch nichts. Also ja, da sind wir wirklich viel umgezogen und wir hatten kein Auto. Wir haben das alles mit den Öffis gemacht, immer unsere ganzen Sachen da durch die Gegend geschleppt. Und irgendwann hat unsere Mutter auch gedacht, die kriegen jetzt endlich mal eine Wohnung und hat uns halt einen ganzen Karton voller Besteck und Geschirr und Töpfe. Da war unsere Schwester uns mit dem Auto besuchen, hat die uns mitgegeben. Und den mussten wir dann auch noch immer mitschleppen. Also ja.
Also das erklärt, wie ihr die Wohnung bekommen habt. Es waren jetzt keine Villen einfach.
Irgendwann hatten wir eine schöne Wohnung am Ende, ja. Aber es hat halt gedauert.
Zum nächsten Punkt, weil du hast auch ein Au-pair in Spanien gemacht und du hast es, deine Worte, nur 4 mickrige Wochen gemacht. Das sind Alinas Worte, nicht meine.
Ja.
Und könntest du uns aufklären, was eine Au-pair eigentlich ist und macht und warum genau Spanien und vor allem wo genau in Spanien, weil Spanien ist sehr groß.
Also Au-pair passt du eigentlich auf Kinder auf? Also die meisten Leute, die anderen Au-pairs, die ich kennengelernt habe, haben eher auf Kleinkinder aufgepasst oder Babys. Ich habe nach meinem Spanienaufenthalt, Marbella war das, glaube ich, wo ich gewesen bin, gelernt, kleine Kinder sind nichts für mich. Ich habe nämlich 3 Wochen auf ein 6-jähriges Mädchen aufgepasst. Das fand ich wahnsinnig anstrengend. Und in der nächsten Familie sollte ich dann auf ein 2-jähriges Mädchen aufpassen. Und die haben dann nach 2 Tagen gesagt, Alina, es ist nichts. Also habe ich das für mich auch festgestellt. Das Kind hat die ganze Zeit nur geschrien, weil das immer zu den Eltern wollte und ich wusste nicht, wie ich das beruhigen soll, aber ich hatte halt auch keine Erfahrung mit Kindern. Deswegen bin ich dann nicht sehr lange geblieben und habe dann für mich beschlossen, kleine Kinder, nein. Irgendeine Frage habe ich vergessen. Wo warst du? Was
Wo
macht ein Au-pair? Ja.
genau in Spanien?
Marbella.
Dann haben wir das. Und jetzt können wir auch zum letzten Part in Anführungszeichen übergehen, weil der ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen länger. Denn du warst auch bei sehr vielen Orten noch. Und wir würden es in einem Schnelldurchlauf durchgehen, die Orte, allerdings nicht zu schnell. Und ich nenne immer den Ort und du nennst dann eine besondere Erinnerung, die du mit diesem Ort verbindest. Plus du gibst einen Food-Tipp ab. So, also einen, der, wo man nicht sagt, okay, Italien, Pizza, sondern wo du sagst, den hast du selber für dich entdeckt. Das kann auch Pizza sein, aber wo du sagst, es ist wirklich aus deinem persönlichen Geschmack heraus.
Ich werde es versuchen. Ich
Okay.
glaube, ich habe nicht überall Tipps, aber schieß mal los.
Es müssen nicht Tipps sein, aber wo du sagst, das war dein Lieblingsessen oder das Essen hat dich echt da beeindruckt an dem Ort. Okay, fangen wir an. Und zwar mit Frankreich.
Oh Gott, da kann ich nur sagen, da war ich einmal auf dem Weihnachtsmarkt und war super enttäuscht von den Krebs. Also, was genau Gegenteil. Aber ich mochte Paris sehr gerne, trotzdem.
Ist auch eine Sache, wenn man enttäuscht wird. Okay,
Ja.
dann als nächstes Polen.
Jetzt fängst du mit den ganzen Schwierigen an. In Polen war ich, glaube ich, einen Tag und eine Nacht. Es hat ohne Witz den ganzen Tag geregnet, sodass wir nichts gemacht haben. Da hatten wir am Ende noch Geld übrig, weil da bezahlt man ja ein Zloty, sodass wir uns richtig viele Süßigkeiten gekauft haben davon, die wir im Bus dann gegessen haben.
Warum wart ihr aber nur einen Tag dort?
Wir haben gedacht, für so ein Wochenende mal. Ich weiß gar nicht, ob die Rückfahrt denn günstiger war. Also, das war auch im November. Da kann man damit rechnen, dass das Wetter nicht so gut ist. Und das ist ja relativ dicht an Berlin dran.
Ich bin gerade geografisch zu verwirrt, um das auch sagen zu können.
Ja, deswegen waren wir da nicht so lange.
Auf jeden Fall das nächste Land, Schottland.
Da habe ich meinen ersten Hotpot gegessen.
Oh,
Auch wenn das jetzt.
ich wollte schon immer mal Hotpot essen gehen, aber das gibt es irgendwie bei mir in der Nähe nicht.
Nee. Ja. Da war ich
Also,
im Nachhinein, ja.
was genau ist Hotpot? Weil ich habe sehr oft gehört, dass es gut ist, aber es kam irgendwie so aus meiner Logik rüber, man hat dort quasi eine Fritteuse, aber anstatt mit Fett, mit Brühe.
Genau, also du kannst dir halt eine Basis aussuchen quasi, verschiedene auch, und dann kriegst du, also ja, eine Brühe, aber die sind halt unterschiedlich gewürzt. Kannst du immer wieder nachholen, ob du da Gemüse reintun willst oder Fleisch oder irgendwelche Nudeln. Also das ist quasi wie ein Buffet, dass du dir immer wieder in diese Sachen da, in diese Brühe reinhaust. Und das hört sich jetzt nicht so toll an. Ich habe mein T-Shirt auch super dreckig gemacht, weil wenn du da mit Stäbchen isst und dann flutscht dir das wieder in diese Brühe rein, dann spritzt das immer. Aber das sollte man mal gemacht haben.
Okay, dann zum nächsten Land und zwar Italien.
Da haben wir tatsächlich nur. Da war ich letzten Oktober und wir haben jeden Abend Pasta oder Pizza gegessen und haben uns bei den Tiramisus durchprobiert. Tiramisu würde ich da sagen.
Das war auch eigentlich das einzige Land, wo ich selber was sagen könnte, weil der einzige Urlaub, den ich hatte, war in Rom letztes Jahr.
Hattest du eine Folge zugemacht, ne?
Ja, da merkt man einfach, wie sehr ich in der Medienwelt verankert bin, dass ich gleich meinen Urlaub medial
Ja.
ausbeute.
Und was hast du da? Was könntest du da empfehlen?
Es hört sich vielleicht ein bisschen klischeehaft an, aber die Eisdielen sind halt in Rom von einer anderen Welt. Es gibt vor allem zwei Eisdielen, die ich empfehlen würde. Zum einen Gelateria della Palma, die ist sehr zentral. Die hat 150 unglaubliche Eissorten. Ja, ich weiß noch, ich hatte dort, oh, ich muss jetzt mal kurz überlegen, ich hatte Rosenblätter, Lavendel und Sekunde, Macarons hatte ich. Macarons, ich komme immer durcheinander, was der Präsident und was das Dessert ist. Auf jeden Fall
Weiß, was du
die,
meinst.
auf jeden Fall, das waren die Eissorten, die ich hatte. Und dann gibt es noch eine weitere Eisdiele, die echt klein ist, aber unglaublich. Es war eine der kreativsten, wenn nicht sogar die kreativste Eisdiele, in der ich hier war. Die heißt Fata Morgana. Und was ich da für Eissorten hatte, man merkt, ich bin heavy into Ice Cream. Ich hatte Baklava, Schafskäse, Mojito und indonesischen Kaffee.
Und waren die auch alle lecker, die sieben Sorten, die du jetzt aufgezählt hast?
Alle. Die waren wirklich alle gut. Und vor allem, das müsst ihr euch geben, in Italien wird nicht wie in Deutschland pro Kugel quasi gemacht, eine Eissorte, sondern man holt sich einen Becher und darf dann eine bestimmte Anzahl an Geschmäckern, also beziehungsweise Sorten rein. Da kann man sich jetzt zum Beispiel einen großen Becher nehmen und wo vier Sorten reinpassen würden, sagt, ich will nur Schokolade jetzt in Hand. Da bekommt man halt eine Monsterportion Schokolade oder man holt sich einen riesen Becher und sagt, okay, ich will jetzt vier verschiedene Sorten. Das machen die mit so einem, mit einem Schaber. So
Mit so einem
ähnliches, also
Spachtel, ne?
ja, ein Spachtel, also die sind da wirklich großzügig bei den Portionen in den meisten Fällen.
Bei Eis wäre ich auch immer dabei. Bist du mal
Und
in Wien gewesen?
leider noch nicht, leider noch nicht.
Okay. Die haben dann nämlich auch, ich weiß es, Zanoni heißen die, glaube ich. Die haben jetzt keine 150 Sorten, aber die haben auch wahnsinnig viele Sorten. Da habe ich mir auch mal vorgenommen, mich durch alle durchzuprobieren. Ich hatte auch recht viele geschafft, aber einige haben mich dann doch nicht so angesprochen. Also wenn du mal in Wien bist, da kann man hingehen.
Da habt ihr jetzt einen Geheimtipp von Alina bekommen. Kleine Anmerkung noch von mir. Grundsätzlich, wenn ihr in Italien seid und es um Eis geht, ihr könnt bedingungslos zugreifen, überall wo Pistazie draufsteht, weil da haben Italiener einen Ruf zu verlieren, wenn das schlecht wird. Also italienische Pistazie ist dann nochmal ein anderes Level.
Das stimmt, wir haben da auch Pistazien gekauft. Die waren viel besser als die von hier.
Ja. Das war da, ich vermisse die wirklich sehr, die italienischen bzw. sizilianischen Pistazien und das Pistazieneis ist wirklich zum Verlieben. Aber machen wir weiter und zwar das nächste Land, Ungarn.
Oh Gott. Ich muss dazu sagen, ich bin Vegetarierin. Da ist man bei einigen Ländern manchmal schon ein bisschen raus. Da wollten wir einmal, die Freundin und ich, ungarisch essen gehen. Und ich weiß nicht, ob wir da nichts gefunden haben, was uns nicht gefallen, was uns gefallen hat, oder ob wir da nichts gefunden haben, was irgendwie wenig Fleisch hatte oder kein Fleisch. Deswegen sind wir dann am Ende leider Pizza essen gegangen.
Ja, kann ich verstehen, weil für die meisten ist irgendwie selten, wenn die mal so einen ungarischen Langosch haben. Allerdings, ich komme ja aus Nürnberg und da ist es erstaunlich normal, dass es die bei so ziemlich jedem Markt gibt. Und wirklich, Langosch ist, ich hasse die Dinger einfach. Das ist einfach frittierter Teig mit rohem Käse und rohem billigen Schinken, den man einfach im letzten, im nächsten Discounter geholt hat. Also.
Sorry, aber ich kenne Langosch aus Wien vom Prater. Und als, habe ich dich jetzt unterbrochen eigentlich?
Nö, erzähl vom
Ups.
Bratan.
Ja, vom Prater. Da gibt es auch überall Langosch. Und wir wussten nicht, was das ist. Aber alle sind damit irgendwie rumgelaufen. Und dann sind wir zu einem Stand gegangen und haben gefragt, Entschuldigung, was ist denn das? Und dann hat sie gesagt, das ist frittierter Hefeteig. Und dann haben wir schon gedacht, das hört sich ja lecker an. Und dann hatte sie da so ein, nee, ich mag das auch gar nicht. Dann hatte sie da so ein Fass stehen und ich dachte, das ist vielleicht Apfelmus, was sie da drin hat. Und dann hat sie gefragt, mit Knoblauch oder ohne? Und dann haben wir gesagt, eine Hälfte mit Knoblauch, eine ohne. Und dann hat sie uns das gemacht und dann war das kein Apfelmus, sondern dann war das zerstampfter roher Knoblauch. Und den hat die dann mit diesem Pinsel auf das. Ich habe noch nie so nach Knoblauch gestunken wie danach. Da kannst du auch nicht viel von essen, oder?
Deswegen, nee, deswegen Langosch ist zusammen mit Fischbrötchen keine sonderlich gute Idee für ein Date, dass man da essen würde.
Da gibt es ja noch mehr, da sollte man auch kein Döner essen.
Ja, ich verstehe irgendwie die Faszination von Fischbrötchen und Mettbrötchen nicht, weil das ist ja roher Fisch und rohes Hackfleisch und da sind zu viele Zwiebeln drauf.
Magst du keine Zwiebeln?
Nicht in der Form, wenn die irgendwie 3 Kilo auf ein Brötchen packen.
Ja. Aber dieses Mettbrötchen ist halt irgendwie so was Deutsches, ne?
Keine Ahnung, ich konnte mich echt nicht überwinden, einfach rohes Fleisch zu essen.
Hast du noch nie Mett gegessen?
Nee, leider nicht.
Nee, muss ja nicht leider sagen, aber krass. Hut ab dafür, das habe ich früher gemacht.
Was ich vielleicht demnächst machen würde, wäre nach Zypern zu fliegen, beziehungsweise zu fahren, je nachdem, wie man da hinkommt, denn du warst schon da und was kannst du uns über Zypern sagen?
Ich fand es da nicht schön. Ich bin allgemein nicht so der Fan vom Süden, auch wenn ich in einigen südlichen Ländern schon war. Wir waren da aber auch wieder in diesen ganzen Touristengegenden und das ist nicht meins. Und das Essen war, da war das, glaube ich, auch wieder so ein Ding. Wenn du irgendwas ohne Fleisch haben wolltest, war das viel Salat. Und ich mag Salat echt gern, aber immer Salat ist halt auch nicht so meins. Deswegen, ich glaube, es ist echt eine schöne Insel, aber die Teile, wo wir waren, waren jetzt nicht so meins.
Meine Schwester war vor, ich glaube, 2 Jahren oder so dort und sie meint, sie mochte es auf jeden Fall. Es war so ein typischer All-Inclusive-Urlaub, den sie hatte. Aber sie meinte, dass die Sprache sich dort so ein bisschen anhört wie eine Mischung aus Arabisch und Italienisch. Also, wie hast du das wahrgenommen?
Oh, ich war da mit einer Freundin und ihren Eltern aus England. Ich glaube, wir haben uns deswegen tatsächlich nur mit den Kellnerinnen und den Kellnern unterhalten. Wir sind viel mit dem Auto unterwegs gewesen. Da waren auch nicht so viele andere Touristen. Ich weiß nicht, ob wir außerhalb der Saison da waren. Habe ich keine Erinnerung dran.
Das nächste wäre dann Ibiza.
Da muss ich jetzt gerade an den einen Toaster denken, der da war. Oh Mann, ich habe das Gefühl, ich esse nie. Ach, das war so ein Toaster. Da hast du, das war wie so ein Laufband quasi. Da hast du hier dein Brötchen drauf getan, dann hat sich das da so wahnsinnig langsam durchgeschoben und das Ding hat auch noch gequietscht. Da haben wir damals noch mit meinem Schiebehandy so ein Video von gemacht, so quietsch, quietsch, quietsch und dann kommt das da hinten raus und dann macht das so klonk, klonk, klonk auf dem Teller, weil das Brötchen halt so hart geworden ist. Das ist meine Erinnerung an das Essen auf Ibiza. Ich enttäusche dich mit dem Essen, oder? Ich habe auch nicht sehr viele lokale Sachen, habe ich das Gefühl. Du hast bisher aber auch noch nicht die Länder gefragt, wo ich die lokalen Sachen gegessen habe.
Alles gut, ich meine, das ist ja dein Erfahrungsbericht, deswegen, was auch immer dein Food-Tipp ist oder deine prägende Erinnerung an dem Ort, dann ist das die Antwort und damit bin ich zufrieden.
Ja, weil viele Sachen sind auch länger her. Also ich meine, auf Ibiza, da war ich 16.
Vielleicht ist das nächste Jahr nicht so lang her, und zwar Dänemark.
Da war ich auf Abifahrt.
Oh.
Da haben wir immer bei uns gekocht. Da war das erste Mal, glaube ich, dass ich Pfannkuchen selber gemacht habe. Auch ein
Und wie
bisschen
waren die?
arm, ne? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe da nur gedacht, kann doch nicht sein, dass man mit 19 noch nie Pfannkuchen gemacht hat. Oder
Ich habe
hast du schon
mein.
mal Pfannkuchen gemacht?
Ja, aber tatsächlich einfach mal aus Versehen. Das hört sich komisch an, weil ich einfach mir Rührei machen wollte und mal sehen, was passiert, wenn ich Mehl dazugebe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, oh, verdammt, das sind ja Pfannkuchen.
Und dann, war das gut oder war das eher enttäuschend?
Es war merkwürdig. So viel. Also im besten Sinne, es war würdig, es sich zu merken, weil es wirklich komisch war.
Würdest du nochmal machen?
Ja, ich mache die gerne. Ich bin auch eher ein Freund von Waffeln, deswegen ein Waffeleisen ist richtig geil.
Oh, Waffeln sind gut, ja. Warte, wohnst du in Berlin?
Ich
Nicht
bin
mehr,
auf.
oder?
Nee, ich bin immer mal wieder, aber da wegen Comedy-Auftritten.
Aber kennst du Waffle Brothers?
Das sagt mir was, sagt mir was. Ich bin da, glaube ich,
Okay.
doch eher so. Ich habe zwar gewisse Hipster-Tendenzen, aber ich glaube, bei Waffeln bin ich immer noch so der Wonder-Waffle-Typ.
Da war ich noch nie. Sind das auch diese geklappten?
Ja. Ist halt auch so eher franchisig aufgebaut, alles dort.
Okay,
Sehr.
dann kennst du das Prinzip.
Also. Wonderwaffle ist der Instagrammable, weil sie den Namen neben die Waffel mit Soße schreiben.
Machen die bei Waffle Brothers auch. Und da haben die ganzen Superhelden an der Wand, die Waffel essen.
Es wie in eigentlich so ziemlich jedem italienischen Restaurant, sie haben dieselben 7 Bilder von irgendwelchen Leuten, die mit den Händen Nudeln essen. Und in den meisten Fällen ist da dran Celentano dabei. So, ihr habt es höchstwahrscheinlich schon mal gesehen, wenn ihr in einem italienischen Restaurant seid. Ihr seid. Kommen wir zu den letzten zwei Orten, die du mir geschickt hast, und zwar Tschechien.
Du hast überhaupt nicht über England, da hätte ich dir jetzt was sagen können.
Können wir gleich
Tschechien,
mal.
da habe ich mit der Freundin, wo ich war, wir haben sie immer Trödel genannt. Die werden aber anders ausgesprochen. Aber die gibt es hier auch auf dem Weihnachtsmarkt. Kennst du diese Dinger? Das ist so Teig, der wird über so ein Ding aufgerollt und kommt dann vors Feuer und dann wird der Zucker rumgemacht.
Wie heißen die? Baumkuchen? Baumstriezel?
Baumstriezel, das kann sein. Innen sind die hohl.
Ja, ich weiß noch, weil der gute Freund, der gerade in Thailand ist, mit dem, den ich tatsächlich über den Podcast kennengelernt habe, der Regisseur Holger Gutt, bei ihm ist dieser Baumstriezel wirklich eine Familientradition. Der hat mir auch da Bilder geschickt, dass wenn sie dann so Weihnachten feiern, dann wirklich einen riesigen Baumstriezel machen, der so, es sah aus, als ob er locker 15 Kilo gewogen hat. Aber deswegen, also, und als ich ihn dann eingeladen habe, dass wir uns einen an einem Stand holen, das war wirklich so. Ich glaube, er war bereit, irgendwie zu sagen, ihr habt gerade meine Kultur beleidigt.
Aber die sind ganz gut, oder wenn man sich da Nutella in der Mitte schmiert.
Ja, also ich glaube, wenn man nicht so, wenn man jetzt nicht irgendwie da es als Familientradition sieht, dann kann man die auch schon mögen, die es an ganz normalen Ständen gibt. Ich persönlich mag die.
Ja, also das war das, was wir da viel gegessen haben. Und dann haben wir uns da auf dem Markt, ich habe keine Ahnung, was das gewesen ist, aber das sah aus wie Gnocchi mit Sauerkraut
Könnten vielleicht.
gemischt.
Könnten
Oder
Pelmeni
Spätzle
gewesen
oder
sein?
so. Nee, das
Pelmeni.
war so gemischt, das war nichts Gefülltes. Vielleicht waren das auch Spätzle mit so. Das fand ich super lecker. Und sonst habe ich da auch wieder festgestellt, auf Vegetarier sind die noch nicht ganz so eingestellt. Ich glaube, ich habe da tatsächlich mal frittierten Käse gegessen mit Salat, weil das das einzige Vegetarische war in dem Restaurant. Ja.
Wir können uns England für den Schluss aufheben, weil wir haben noch ein Land vor uns, und zwar Schweden.
Zimtschnecken, aber das ist wahrscheinlich eher von Ikea.
Kann ich
Einzig
verstehen, die
noch,
sind auch richtig geil.
ich überlege gerade, da haben halt Bekannte von uns ein Ferienhaus, deswegen haben wir da viel selber gekocht.
Das ist auch eine Option. Und jetzt zum letzten Punkt dann auch für die Folge. Und zwar England. Was kannst du uns über England erzählen?
An Essen?
Und was deine prägendste Erinnerung war? Oder besonders der Erinnerung?
Also an Essen mag ich aus England und Irland sehr gerne Scones. Kennst du die?
Sind Hörnchen, oder? Sowas ähnlich.
Nee, nee, das sind so, na, wenn ich jetzt sage, das sind Brötchen, dann werden wahrscheinlich viele Leute mit den Augen rollen. Aber ich würde sagen, das sind so süße Brötchen mit Rosinen, ohne Rosinen. Die sind so ein bisschen krümelig auch, aber gleichzeitig saftig. Da macht man dann manchmal Butter drauf und Marmelade und Schlagsahne.
Das ist. Also, ich weiß eben, dass oft gesagt wird, dass so die britische bzw. englische Küche jetzt nicht die beste ist.
Oh, ich mache so ein Roast Dinner immer ganz gerne. Also Roast Potatoes und dann so ein paar Pastinaken dazu und Yorkshire Puddings. Was gibt's da noch zu Gravy? Crumble mag ich auch sehr gerne. Kennst du Apple Crumble?
Ja, es ist Kuchen, so ähnlich.
Na, ja, ist ein bisschen wie Kuchen, aber ohne Teig, also in der Auflaufform. Das fand ich super lecker. Und in Irland mochte ich Brown Bread sehr gerne oder Soda Bread. Ja, das sind so. Und in England, weiß ich nicht, habe ich ja, glaube ich, am Anfang schon gesagt, da habe ich einfach sehr gerne gelebt, weil ich die Leute da so toll finde. Ich habe das Gefühl, viele Leute haben da. Ich habe immer das Gefühl, wenn man hier durch Berlin läuft und die Leute sind irgendwie bestimmt gekleidet oder haben irgendwas auf ihrer Tasche stehen, die wollen damit ein Statement setzen. Und in London habe ich immer das Gefühl gehabt oder überall, wo ich in England war, die Leute haben das an, weil denen das einfach egal ist, was die anderen Leute von denen denken, weil die das cool finden, was sie anhaben. Und das fand ich super. Ich mag Engländer oder Leute aus Großbritannien und auch aus Irland super gerne. Ich finde auch, die haben einen tollen Sinn für Humor. Ich finde es manchmal ein bisschen komisch, wenn die einen immer direkt Duck oder Dear nennen und dann aber danach was Negatives sagen lassen. Ja, aber. Nee, das ist so das an Essen. Jetzt nach dieser Folge wird mir bestimmt irgendwas einfallen und dann werde ich denken, wieso habe ich das nicht gesagt?
Da kann man einfach auf deinen Social Media Kanälen verfolgen, wenn du dann irgendwie denkst, ich habe jetzt Lust, international zu kochen.
Ja, ich kann dir aber noch eine Sache sagen. Hättest du mich bei dem dann gefragt, in Nepal, was man da isst und was ich auch empfehlen kann, weil ich sehr gerne esse, ist Dal Bhat.
Was ist
Das
das?
muss man auch mögen. Das ist das mehr oder weniger Nationalgericht. Also Dal sind Linsen, das ist immer so eine Linsensuppe und Bat ist halt Reis, das heißt, es sind einfach Linsen und Reis. Und da gibt es immer irgendeine Art von Curry zu, ob das jetzt mit Fleisch ist oder mit Gemüse. Und dann gibt es immer noch ein Chutney dazu, meistens, manchmal noch so ein bisschen eingelegtes Gemüse. Und das Tolle daran ist, du kriegst immer eine zweite Portion, wenn du eine haben willst. Also die wird immer nachgefüllt und du musst nicht mehr davon bezahlen. Ich glaube, in den touristischen Restaurants heißt das Nepalitali und nicht Dalbat. Dalbat ist eher so das, was die Leute, die von da kommen, also so heißt das eigentlich. Genau. Und das schmeckt super lecker, je nachdem, wo man ist. Und das ist halt das, was man da isst. Und da wird auch auf den Tracks wird immer gesagt, Dalbat Power 24 Hour. Weil da halt so viele Proteine drin sind, da ist alles drin, was du brauchst. Ja.
Ich hoffe, in dieser Folge war alles, was ihr braucht, wenn ihr erfolgreiche PR-ManagerInnen werden wollt und wenn ihr Ideen braucht, wo ihr als nächstes hinreisen wollt.
Das war ein super Übergang, muss ich mal eben sagen. Sorry.
Dankeschön.
Ja, bitte.
Dankeschön und ich will mich auch bedanken für diese Folge, weil die war wirklich schön. Ich habe nicht nur sehr viel mehr über die Public Relations erfahren, nicht nur jetzt ein paar Reiseziele für mich selber gefunden, sondern das hat wirklich gut getan, dieses Gespräch. Ich fühle mich wirklich wohl, muss ich sagen, und happy.
Oh, schön, danke. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt.
Oh, das bedeutet mir viel, vor allem, weil es ja dein erster Podcast ist und ich hoffe nicht der
Ja.
letzte.
Ja, das sehen wir dann.
Und deswegen, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, ich würde dir die letzten Worte überlassen. Was würdest du unseren sehr geehrten ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben?
Wenn es jetzt ums Thema Reisen geht, dann macht es einfach. Probiert es aus. Einfach nur, es muss ja gar nicht klappen. Ich bin auch losgereist nach Asien und habe gedacht, wenn das nichts wird, dann habe ich das wenigstens versucht. Und man muss auch nicht immer was zusammen machen, sondern wenn man alleine reist, macht man ganz andere Erfahrungen, auch wenn man vielleicht denkt, das ist nichts für einen. Also einfach das versuchen.
Schön gesagt und ich würde auch nichts weiter anhängen, außer das, was they're thinking about. Und ich bin Adriano. Goodbye and good night.